ARD.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Im Schneegestöber von Amelie Seuker. Ungeplanter Aufenthalt. Das war alles anders geplant, mein Schatz, aber jetzt ist es so gekommen. Lumi sitzt bei ihrer Freundin Ela und ihre Mama ist ganz aufgeregt am Handy. Lumi, hier im Schwarzwald hat es so viel geschneit, dass unser Zug im Schnee stecken geblieben ist und nicht weiterfahren kann. Keine Sorge, wir stehen an einem kleinen Bahnhof auf dem Bahnsteig. Mama, unterbricht Lumi sie, heißt das dann jetzt Weißwald? Mama versteht den Witz nicht, sondern redet weiter hektisch auf sie ein, dass sie eine Nacht da bleiben und warten müssen, bis die Schienen freigeschaufelt sind. Dass ihre Eltern ohne Lumi im verschneiten Schwarzwald sind, liegt daran, dass die beiden bei einem Klassentreffen waren. Denn als Mama und Papa Kinder waren, lebten sie in einem kleinen Ort im Schwarzwald in Süddeutschland und gingen dort zur Schule. Und zwar in dieselbe Klasse. Und jetzt, so haben sie es Lumi erklärt, wollten sich alle aus ihrer Abschlussklasse mal wiedersehen. Allerdings wohnen sie inzwischen in Norddeutschland, in der Heide. Und so sind sie gestern Morgen losgefahren, als Lumi in der Schule war. Und am Nachmittag ist Lumi zu ihrer besten Freundin Ela mitgegangen und hat bei ihr übernachtet. Und heute am Samstag wollten Mama und Papa sie eigentlich nach dem Mittagessen wieder abholen. Elas Eltern, sagt Mama jetzt, bringen dich zu Opa. Der freut sich auf dich. Du hast ja schon mal bei ihm übernachtet. Das stimmt. Lumi kann sich gut daran erinnern und sie liebt es, bei Opa zu Hause zu sein. Natürlich wäre sie auch gern bei Ela geblieben, aber die fährt mit ihrer Familie zu einem Familienfest. Wie gut, dass sie ihre Übernachtungssachen dabei hat. Hörst du mir noch zu? Fragt Mama in Lumis Gedanken hinein. Und weil sie nicht zugehört hat, sagt Lumi das, was Mama sonst oft sagt. Alles halb so schlimm. Mama lacht erleichtert, dann rauscht es nur noch. »Schneit es immer noch?«, fragt Lumi. »Doch es knistert nur noch in der Leitung. Vielleicht hat der Schnee den Empfang verschluckt,« denkt sie und gibt Elas Mutter das Handy zurück. Es stellt sich heraus, dass Opas Wohnung auf dem Weg zu Elas Familienfest liegt und deshalb fahren sie alle zusammen los. Hier in der Heide ist es zwar kalt, aber es liegt kein Schnee und die Fahrt dauert nicht lange. Als sie ankommen, verabschiedet sich Lumi schnell von Ela, denn Opa steht schon in der Haustür. Er geht ihr entgegen und nimmt sie auf den Arm. »Na, mein kleiner Schneehase, suchst du ein neues Plätzchen zum Schlafen?« fragt er mit seiner freundlichen, tiefen Stimme und streicht ihr über die Haare, als wäre sie wirklich ein Hase und hätte ganz weiches Fell. Opas Wohnung liegt im zweiten Stock eines größeren Hauses. Anders als bei Lumi wohnen um ihn herum Leute. Oben, unten und Wand an Wand im Nachbarhaus. Jedes Mal, wenn sie die Wohnung betritt, bleibt sie stehen und schließt die Augen. Ja, hier wohnt Opa, weiß sie sofort, denn es riecht ein bisschen nach Kartoffelsuppe, ein bisschen nach Rasierwasser und ein bisschen nach alten Dingen. Seine ganze Wohnung ist vollgestopft damit. Es gibt Regale voll mit Figürchen, Steinen und Muscheln und Stapel von Büchern und Zeitungen auf dem Boden. Es gibt Schränke und Schränkchen und in den Schubladen liegen allerlei Sachen, die man im Alltag selten braucht. Einzelne Knöpfe, eine Rolle roter Faden, ein Kompass, ein paar Holzstücke. An den Wänden hängen Bilder übereinander und nebeneinander, eine alte Uhr und ein Geweih, das als Haken für Hüte dient. Opa nennt das sein Archiv oder auch sein ausgelagertes Gedächtnis. Aber ihre Mama sagt immer zu Opa, der ihr Papa ist, dass er viel zu viel Zeug sammelt. Lumi fühlt sich in Opas kleiner Wohnung wohl. Es gibt nicht nur immer etwas zu entdecken, sondern Opa weiß zu jedem Ding auch eine Geschichte zu erzählen. Und obwohl sie ein bisschen traurig ist, dass sie ihre Eltern erst morgen wieder sieht, ist sie gespannt, was Opa diesmal aus seinem Archiv zaubert. Als Lumi die Augen wieder öffnet, ist Opa in der Küche verschwunden. Von dort ruft er: »Geh schon mal vor in die Stube!« Ich komme gleich nach. Sie streift die Schuhe von den Füßen und biegt ins Wohnzimmer ab. Da steht ein großes, knarziges Sofa, das man ganz einfach in eine Schlafcouch verwandeln kann. Hier würde Lumi später schlafen. Jetzt setzt sie sich erst einmal gemütlich hin. Opa bringt zwei Teebecher und einen Teller mit Lebkuchen herein, stellt alles auf dem Tisch ab und rutscht neben sie aufs Sofa. »Machst du dir Sorgen um Mama und Papa?«, fragt er. Bisher hat sie nicht so genau darüber nachgedacht, aber nun spürt Lumi einen Kloß im Hals und sie nickt unsicher. Da nimmt Opa ihre Hände in seine großen, alten Opa-Hände und sagt, »Das musst du nicht, Schneehase, ihnen kann nichts passieren. Sie sind nur gestrandet an einem Schneestrand, sozusagen.« Es ist zwar ein ungeplanter Aufenthalt, doch das ist heutzutage kein Problem. Sie konnten uns mit dem Telefon Bescheid sagen, in der Nähe vom Bahnhof gibt es wohl den Gasthof zur Alten Post, der hat gutes Essen und ein paar Zimmer zum Übernachten. Lumi ist erleichtert. Und so wie Opa alles aufzählt, kann sie es sich richtig gut vorstellen. Es ist, als würde sie wie ein Vogel hoch über dem kleinen Bahnhof im Schwarzwald kreisen. Dort ist alles rundum weiß und tief unten stehen Mama und Papa mit ihrem Gepäck. Und, ach ja, da gegenüber ist der Gasthof. Was die beiden jetzt wohl den ganzen Tag lang machen? Sie hat eine Idee. Vielleicht bauen Mama und Papa eine Schneeburg an diesem Schneestrand oder neben ein Bad im Schnee. Das würde sie jedenfalls tun, wenn sie so viel Zeit und Schnee hätte.
Vielleicht stapfen sie auch erstmal zum Gasthof und trinken etwas Warmes, so wie wir, wendet Opa ein und reicht Lumi einen Teebecher. Dann brauchen sie nur zu warten, bis die Strecke wieder freigeräumt ist. Der große Schienenschneepflug ist sicher schon unterwegs. Das war früher anders. Wenn man eingeschneit war, musste man selbst viel Kraft beim Schneeschippen aufwenden. Oder sehr geduldig sein, bis es wieder taut, lacht er. Apropos Gasthof zur Alten Post, habe ich dir mal erzählt, dass mein Großvater, also dein Ur-Urgroßvater, Briefträger war?
Nein, noch nie, sagt Lumi neugierig.
Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit dafür, sagt Opa. Man kann kaum etwas Besseres tun, als sich die Zeit mit einer Geschichte zu vertreiben. Er sieht sie mit blitzenden Augen an und Lumi beschleicht eine Ahnung.
Gleich wird Opa irgendetwas aus seinem Archiv heraussuchen und zu erzählen beginnen. Ein vorfreudiges Kribbeln macht sich in ihr breit. Lumis Zeitreise mit Opa. Wenn Opa ins Erzählen gerät, heißt das für Lumi, mach es dir gemütlich. Das Tolle an Opas Sofa sind die Kissen, große und kleine, dicke und dünne, mit Troddeln und bestickt. Während Lumi aus ihnen ein Nest baut, tritt Opa suchend ans Regal. Sie hört ein tiefes Hm-Hm-Hm, bevor er nach einer Kiste greift. Da freut sie sich wie eine Schneekönigin, wusste sie doch, dass er etwas aus seiner Sammlung hervorzaubern würde. Wieder auf dem Sofa angekommen, drückt Opa ihr eine Schneekugel in die Hand. Eine altmodische Dampflok thront darin. »Oh, wie schön!« Vorsichtig schüttelt Lumi sie einmal, zweimal. Der Schnee rieselt sacht und ein paar Flocken bleiben auf der Lok liegen.
»So sahen die Züge aus, als mein Großvater lebte, ganz anders als die modernen Züge«, sagt Opa.
»Aber wenn so viel Schnee fällt, nützen die auch nichts«, wendet Lumi ein und denkt an ihre Eltern, die mit der Regionalbahn in einem kleinen Ort im Schwarzwald gestrandet sind.
Opa nickt zustimmend. Und dann fängt er an zu erzählen.
»Vor 120 Jahren war mein Großvater August, also dein Ur-Urgroßvater, ein junger Mann. Er lebte in Waldhausen, einem kleinen Ort weit im Nordosten von Deutschland, in einem Teil des Landes, das noch ein Königreich war. Deshalb war er als königlicher Landbriefträger
bei der Post angestellt. Anders als die sportlich gekleideten Postboten heute, trug er eine Uniform. Die Hose war schwarz mit einem roten Streifen an jeder Seite. Die dunkelblaue Jacke reichte bis über den Po. Weil es noch keinen Reißverschluss gab, hatte sie eine lange Reihe goldblanker Knöpfe bis hoch zum Stehkragen. »Das klingt ja schick«, entschlüpfte Slumi. »Hast du ein Foto von ihm?«
»Leider nein. Fotografien waren zu der Zeit sehr selten. Es gab keine Handys zum Rumknipsen. Um Fotos zu machen, brauchte man einen umständlichen großen Apparat. Den hatte nur ein Fotograf. Und der wurde nur zu besonderen Anlässen bestellt. Für ein Hochzeitsporträt oder ein Bild vom neuen Bahnhof zum Beispiel. Aber ich beschreibe dir meinen Großvater so gut ich kann. Auf seinem Kopf saß eine blaue Mütze mit schwarzem Schirm und schmalem roten Band rundum. Außerdem hatte er, wie viele Männer damals, einen Schnurrbart mit gezwirbelten Enden und blaue Augen, die wir, ich, deine Mama und du, von ihm geerbt haben.
Opa schaut Lumi tief in die Augen. Bei dem Gedanken, dass ihr Ur-Urgroßvater August die gleichen Augen hatte, bekommt sie ein bisschen Gänsehaut. Dann spricht Opa weiter.
Bis die Post zum Verteilen bei ihm ankam, hatte sie schon einen weiten Weg zurückgelegt. In Waldhausen gab es keine Gleise, da fuhr also nicht mal eine Dampflok. Die Post traf mit der Kleinbahn in der nächsten Stadt ein und wurde mit Handkarren in das Postamt vor Ort gezogen. Jeden Morgen sortierten August und sein Kollege die Post und packten sie für die Zustellung in große Umhängetaschen. Da waren Briefe, Postkarten oder Mitteilungen vom Amt, die mit Schreibmaschine getippt waren.
Schreibmaschine? Staunt Lumi.
Ja, das war zwar kein Computer, aber sie sah ein bisschen aus wie eine Tastatur, erklärt Opa und erzählt weiter. Außerdem verteilte August Zeitungen und Pakete. Seine Tasche wurde nie ganz leer, denn manchmal hatten die Leute, denen er Post lieferte, selbst einen Brief geschrieben. Und weil es auch noch keine Briefkästen gab, nahm er ihn mit zum Postamt, von wo aus er weiter verschickt wurde.
Manchmal war es auch nur eine Einladung auf einer Postkarte.
Opa spricht mit verstellter Stimme weiter.
»Liebe Frau Bethke, kommen Sie gerne einmal wieder zu Tee und Kuchen zu uns. Herzlich, Ihre Charlotte Wolf.«
Lumi muss kichern. Dann fragt sie, warum hat diese Charlotte nicht einfach bei Frau Bethke angerufen? Dann hätten sie gleich einen Tag ausmachen können.
Ja, warum wohl nicht? Fragt Opa zurück.
Lumi schlägt sich mit der Hand an die Stirn. Weil es noch kein Telefon gab.
Ganz richtig, niemand hatte ein Handy und sogar das Festnetztelefon wurde gerade erst erfunden.
Opa zeigt auf ein klobiges, oranges Telefon, das im Regal wie im Museum ausgestellt ist. Es ist ein besonders schönes Teil aus Opas Sammlung, findet Lumi. Sie mag das Geräusch, wenn sie die Wählscheibe über den Ziffern kreisen lässt.
Die Idee für ein Telefon war aber schon geboren, erzählt Opa weiter. Von Amerika aus verbreitete sie sich allmählich auch in Europa. Damals hieß es Fernsprecher, denn man wollte ja mit jemandem sprechen, der in der Ferne war. Mein Großvater August las von der tollen Erfindung vorerst nur in der Zeitung. Von Fernsprechapparaten und Telefonkabeln gab es in Waldhausen noch keine Spur. Und weil man nicht mal eben zum Telefonhörer greifen konnte, wurden alle Neuigkeiten, egal aus welchem Teil des Landes oder der Welt, vom Postboten verbreitet. Also war August auch eine Art Nachrichtensprecher. Den Leuten, die lesen konnten, brachte er die Zeitung und denen, die nicht lesen konnten, erzählte er die Neuigkeiten, von denen er gehört oder gelesen hatte. Zum Beispiel, dass die englische Königin gestorben war. Oder dass der Pfarrer aus dem Nachbardorf auf dem Friedhof schlafwandelte. Deshalb war August als Landbriefträger sehr beliebt. Nur die Hofhunde knurrten immer und zerrten an seinen Hosenbeinen.
Wenn er allen alles erzählen musste, war er sicher lange unterwegs, wundert sich Lumi.
Seine Arbeitstage waren oft sehr lang, bekräftigt Opa. Überhaupt erzählten sich die Leute damals gerne Geschichten, denn auch Radio, Fernsehen und Computer waren noch nicht erfunden.
Das kann sich Lumi kaum vorstellen. Andererseits, bei Opa vermisst sie das Fernsehen auch nicht. Sie schüttelt noch einmal die Schneekugel und lauscht weiter seiner Erzählung.
Auch im Winter trug August seine Postuniform. Die Jacke war so weit, dass ein Pullover aus Schafswolle darunter passte. Seine Füße steckten in dicken Stricksocken, um die er wollene Lappen wickelte, bevor er in die Stiefel schlüpfte. So auch an jenem Wintertag, von dem ich dir jetzt erzählen will. In seiner fertig gepackten Tasche lagen nur ein paar Briefe, zwei Zeitungen und ein kleines, weiches Päckchen. Und dann noch dieser Eilbrief für den königlichen Forstmeister des Bezirks. August kannte ihn, er hieß Heinrich und lebte auch im Ort. Allerdings war gerade die Zeit für den winterlichen Reviergang, und weil das Revier groß war und es früh dunkel wurde, übernachtete Heinrich in der Jagdhütte im Wald. Aber Eilbrief war Eilbrief, sagt Opa mit erhobenem Zeigefinger.
Was bedeutet das, will Lumi wissen.
Ein Eilbrief war laut Vorschrift unverzüglich am selben Tag zuzustellen, vor allem wenn der Absender das Haupttelegrafenamt der Postdirektion Berlin war.
»Also musste August in den Wald zur Hütte laufen«, schlussfolgert Lumi.
»Genau«, brummt Opa.
»Zum Glück müssen wir heute nirgends hin. Und Mama und Papa im Schwarzwald haben es auch nicht mehr eilig«, sagt Lumi und kuschelt sich tief in Opas Kissen.
Mit Eilbrief unterwegs. Lumi sitzt bei Opa auf dem Sofa, aber in Gedanken ist sie weit weg unterwegs mit ihrem Ururgroßvater, dem königlichen Landbriefträger August.
»Jetzt wird's in der Geschichte richtig winterlich«, sagt Opa.
»So wie bei Mama und Papa?«
Lumi muss an ihre Eltern denken, die nicht nach Hause kommen können, weil die Zugstrecke eingeschneit ist.
Die beiden haben inzwischen sicher ihr Gepäck im Gasthof zur alten Post abgestellt und sitzen im Warmen, beruhigt Opa sie und legt einen Arm um Lumis Schultern. August jedoch hatte sich seine Posttasche umgehängt und dann ging es zu Fuß in den Winter hinaus, wie jeden Tag. Bei jedem Wetter. Frühlingssonne, Sommerhitze, Herbststurm, Regen oder Frost. Und wie der Name es sagt, Waldhausen war von Wäldern umgeben. Einige Bauernhöfe mit Feldern ein Stück weiter weg gehörten ebenso zu seinem Postrevier wie das Jagdgebiet dahinter. Es lag also eine weite Strecke vor ihm.
Plötzlich fällt Lumi eine Frage ein, die sie längst hätte stellen sollen. Wieso musste August eigentlich überall hin zu Fuß gehen?
Opa räuspert sich und nimmt einen Schluck Tee, bevor er erklärt: In der Zeit, von der ich erzähle, war vieles im Wandel. Es gab unglaubliche Fortschritte und bahnbrechende Erfindungen, wie zum Beispiel die Dampfkraft, mit der man große Maschinen und die ersten Eisenbahnen betreiben konnte. Aber die meisten Menschen lebten ohne Strom und elektrisches Licht. Das Wasser kam nicht aus dem Wasserhahn im Haus, sondern aus dem Brunnen, erst recht auf dem Land. Sehr viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, gab es noch nicht überall.
Keine Briefkästen, Reißverschlüsse, Radios, zählt Lumi auf. Das hat sie sich gemerkt.
Opa deutet zur Dampflok in der Schneekugel.
Es gab auch noch nicht so viele Fortbewegungsmittel.
Keine Autos und Flugzeuge, weiß Lumi prompt.
Die ersten Automobile wurden gerade erst entwickelt, sagt Opa, und erstmals stieg ein sogenanntes Luftschiff in den Himmel. In der Großstadt Berlin fuhren schon Straßenbahnen und unterirdisch die erste U-Bahn zwischen ein paar Stationen.
»Und Fahrräder? Damit kann man ohne Strom fahren«, ruft Lumi hoffnungsvoll.
»Stimmt. Ein Fahrrad hatte August. Doch im Winter nutzte ihm das kaum, denn die Schotterstraßen waren schlecht geräumt. An diesem besonderen Wintertag kam August aber erst einmal gut voran«, erzählt Opa weiter. Die Briefe waren schnell verteilt, die Zeitungen überreicht und das weiche Päckchen geöffnet. Die Bäuerin Waschkowski freute sich über das hübsche Seidentuch darin, ein Geschenk ihrer Tochter, die als Dienstmädchen angestellt war. Als August beim Abschied erwähnte, dass er wegen des Eilbriefs bis zur Jagdhütte weiter musste, gab ihm die Bäuerin ein frisch gebackenes Brot für den Forstmeister Heinrich mit. Jetzt lag der lange Fußmarsch durch die angrenzenden Felder bis zum nächsten Waldstück vor ihm. Sein Atem glitzerte in der kalten Luft und der Himmel war grau und wolkenschwer. August war sich sicher, dass es noch schneien würde, ja, womöglich jeden Moment anfangen könnte. Er kannte sich mit dem Wetter aus, schließlich war er jeden Tag draußen und beobachtete den Himmel. Er war nicht nur Postbote und Nachrichtenübermittler, er konnte auch das Wetter vorhersagen.
Er war also sowas wie eine Wetter-App, ruft Lumi dazwischen.
Ja, wenn ihn jemand fragte, schmunzelt Opa. Sehnsüchtig schaute August auf die Strecke, die er zurückgelegt hatte. Wie gerne würde er umkehren. Aber Eilbrief war Eilbrief. Er musste ihn überbringen. Also setzte er seinen Weg fort. Nach einer Weile merkte er, dass ihn eine Nebelkrähe begleitete. Sie flog ein Stück voraus, kehrte um, ließ sich zurückfallen und kam immer wieder zu ihm. Ob sie auf das frisch riechende Brot in seiner Tasche scharf war, ihm sollte es recht sein, so war er nicht ganz allein. Kaum hatte er die Felder durchquert und den Waldrand erreicht, fing es an zu schneien, wie er es geahnt hatte. Und was war das für ein Schnee? So etwas hatte August noch nie erlebt. Nichts damit leise rieselt der Schnee, wie es in dem Weihnachtslied so harmlos hieß. Wohin er auch blickte, war dichtes Flockentreiben, als wollte diese graue, schwere Wolke all ihren Schnee auf einmal loswerden, und zwar genau über ihm im Waldhäuser Forst.
»So eine Monsterwolke muss das über dem Schwarzwald bei Mama und Papa gewesen sein.« Lumi wirbelt mit den Armen in der Luft herum. »So viel Schnee, dass sogar ein Zug darin versunken ist.«
»Immerhin hat der Lokführer es bei Ihnen bis zum Bahnhof geschafft«, sagt Opa. »Aber stell dir mal vor, mein Großvater stand alleine im Wald. Er hatte sich zwar einen Schal umgebunden, doch die Handschuhe hatte er dummerweise vergessen und auch den Schirm.« August ging langsam ein paar Schritte weiter, aber das Schneegestöber war so dicht, dass er den Waldweg kaum mehr sah. Ratlos blieb er stehen. Innerhalb von kürzester Zeit häufte sich rund um ihn der Schnee und er hatte Mühe, sich ein Fleckchen freizutreten. Da entdeckte er nicht weit von ihm entfernt eine große Eiche. Zumindest die wollte er erreichen. Mit aller Kraft stapfte er vorwärts, hieb auf die riesigen Flocken ein, bis er sich an den Eichenstamm lehnen konnte und so wenigstens von einer Seite etwas Schutz fand. Er wagte einen Blick nach oben. Von dort trudelte der Schnee ungehindert auf ihn herab, denn die Äste staksten kahl in den Himmel. Da war kein Blätterdach, das ihn beschirmte. Aber schräg über ihm saß die Nebelkrähe. Auch sie wollte wohl nicht weiter fliegen. »Dieser verflixte Eilbrief«, sagte August laut. Doch seine Stimme wurde sofort vom Schnee verschluckt. Und wer hätte ihn hier denn hören sollen? Gäbe es jetzt schon Telefone, hätte das Haupttelegrafenamt einfach beim Forstmeister Heinrich angerufen. Und er hätte in der Küche der Bäuerin Waschkowski den Schneefall abgewartet. Dann hätte er eine Schaufel ausleihen und sich einen Pfad zurück zum Postamt schaufeln können. Sicher hätte die Bäuerin auch eine Tasse Tee oder sogar einen Teller heiße Suppe gehabt. Sobald August an etwas Warmes dachte, spürte er, wie kalt ihm inzwischen war.
»Er muss sich bewegen«, ruft Lumi aufgeregt, springt hoch und hüpft auf dem Sofa auf und ab.
Opa reibt sich die Hände, als ob auch ihm kalt wäre. Das tat er, und das half, doch es war anstrengend. Er wusste auch nicht, wie lange er da noch stehen musste. Solange so ein Schneegestöber herrschte, war es unmöglich weiterzugehen, der Weg war nicht mehr zu sehen.
Lumi lässt sich zurück auf die Kissen fallen. »Aber wenn August länger warten musste, war das ja kein Eilbrief mehr«, überlegt sie laut.
Opa gibt ihr recht, von Eile konnte keine Rede mehr sein.
Eine verzwickte Situation, findet Lumi. Sie schmiegt sich an Opa und in diesem Moment hat sie einen Geistesblitz. August würde ganz sicher einen Weg aus dem Schnee finden. Schließlich hat er die Geschichte eines Tages seinem Enkel, also ihrem Opa, erzählt. Die Aussicht auf ein gutes Ende lässt sie aufatmen.
eingeschneit im Wald. Gerade wird es besonders spannend in Opas Geschichte von seinem Großvater. Lumi hat das Gefühl, sie wäre als Schneehase ganz nah dabei, als ihr Ur-Urgroßvater, der königliche Landbriefträger August, frierend mitten im dichten Schneetreiben im Wald stand und die Hand vor Augen kaum sah. Doch statt weiterzuerzählen, schaut Opa Lumi prüfend an. »Kommt es dir auch so vor, als wäre es hier kälter geworden?« Er legt einen Finger auf ihre Nasenspitze. »Die ist ja ganz frostig.« Lumi richtet sich auf und tatsächlich, an Opa gekuschelt war es schön warm, aber irgendwie scheint der Winter zwischenzeitlich hier im Wohnzimmer eingezogen zu sein. Opa rappelt sich mühsam auf und geht zur Heizung. »Dachte ich's mir doch, eiskalt«, grummelt er mit der Hand auf dem Heizkörper. »Da hat sich die Therme im Bad wohl ausgeschaltet, das passiert manchmal.« Er wirft Lumi eine bunte Decke zu und sagt, »wenn wir jetzt einen Ofen hätten, wie es sie damals in jeder Wohnstube gab, könnten wir ein Holzscheit nachlegen und es würde schnell wieder warm.« Opa will das Zimmer schon verlassen, da fällt ihm noch ein, »andererseits hatte mein Großvater eben keine Zentralheizung. Im Schlafzimmer war es immer kalt und nachts musste er einen angewärmten Backstein in sein Bett legen. Also haben wir es gemütlicher.« Während Opa ins Bad verschwindet, um die Therme wieder anzuschalten, mummelt sich Lumi in die Decke ein und schüttelt die Schneekugel, sodass es um die Dampflok darin stiebt. Sie versucht sich vorzustellen, wie August sich fühlte, so ganz allein im Wald. Nur die Krähe war bei ihm geblieben. Wie sollte er da bloß wieder herauskommen? Als Opa zurück ist, sagt Lumi, »zum Glück sind Mama und Papa zusammen unterwegs und sitzen nicht mitten in der Wildnis im Schnee.« Er lacht. Die beiden haben es sicher trocken, warm und lecker im Gasthof zur alten Post. Eigentlich ist es ein bisschen so, als hätten sie im Schwarzwald noch einen Tag Urlaub zu zweit. Opa hat nicht nur die Heizung wieder angemacht, er stellt auch ein Brettchen mit Butterbroten ab und hält Lumi etwas hin. Eine Feder, groß und schwarz glänzend. Eine Krähenfeder aus Opas Sammlung. »Ist die schön? Wo hast du die her? Etwa von August?« staunt Lumi. »Nein, diese Feder habe ich im Park gefunden«, gibt Opa zu, während er sich wieder aufs Sofa setzt. »Die ist von einer schwarzen Rabenkrähe. Die Nebelkrähe in der Geschichte ist auf dem Rücken und am Bauch grau gefiedert.« »Mit dieser Feder könnten wir die Geschichte aufschreiben«, schlägt Lumi vor und schwingt sie kritzelnd in der Luft.
»Eine gute Idee«, sagt Opa und nimmt den Faden wieder auf. »August wurde allmählich zum Schneemann. Auf seiner Schirmmütze türmte sich eine weiße Haube und wenn er sich nicht bewegte, blieben die Flocken auf seinen Schultern liegen. Immer wieder trat er kräftig von einem Fuß auf den anderen, um die Schneelast abzuschütteln und sich warm zu halten. An seinen Schnurrbartenden hingen schon kleine Eiszapfen. Immerhin war es nicht dunkel im Wald, denn der Schnee war ja leuchtend weiß. Trotzdem war August so müde wie spät am Abend, obwohl es erst Mittag war. Für einen Moment schloss er die Augen.
»Aber er darf nicht einschlafen. Das ist gefährlich in der Kälte«, ruft Lumi erschrocken.
»Recht hast du. Was sollte er tun?«
Lumi nimmt sich ein Butterbrot und beißt hinein. Kauend sagt sie,
»hat August inzwischen nicht auch Hunger? Er muss sich stärken, vielleicht mit dem Brot von der Bäuerin.«
»Du nimmst mir die Worte aus dem Mund«, sagt Opa. »Genau so kam es.« Mein Großvater war im Schneegestöber unter der Eiche fast eingenickt, als er vom Knurren seines eigenen Magens aufschreckte. Er hatte Hunger. Wäre er nicht auf dem Weg zur Jagdhütte vom Wetter überrascht worden, wäre er längst wieder im Postamt und würde dort zu Mittag essen. Aber wegen der Schneemassen saß er fest, besser gesagt, er stand wie angefroren. Alles, was er dabei hatte, war dieser verflixte Eilbrief und das Brot der Bäuerin Waschkowski. Dass es für den Forstmeister Heinrich bestimmt war, war August jetzt egal, denn das hier war ein Notfall. Er holte den Brotlaib aus der Umhängetasche und obwohl seine Finger steif waren, gelang es ihm, etwas abzubrechen. Der säuerliche Duft war belebend und erst recht der erste Bissen. Wieso war er nicht früher darauf gekommen? Ungeduldig zupfte er weiter an dem Brot, dabei fiel ein Stück herunter. Bevor es im Schnee versinken konnte, hörte August ein Flattern und schon hatte die Nebelkrähe den Brocken aufgeklaubt und sich wieder auf den Ast schräg über ihm gesetzt. Da hatte noch jemand Hunger.
August nahm einen weiteren Bissen. Diesmal schloss er die Augen voller Absicht und kaute lange und bewusst. Dabei stellte er sich vor, etwas Butter und Salz auf den Brotkanten zu haben. Und plötzlich war ihm auch, als schmeckte er etwas Butter und Salz. Er nahm noch einen Bissen. Jetzt stellte er sich Käse und Räucherwurst als Brotbelag vor. Während er genüsslich mit geschlossenen Augen kaute, spürte er aus heiterem Himmel einen Stupser an der Wange. Überrascht öffnete er die Augen und sah zwei riesige, fällige Lippen und weite Nasenlöcher, aus denen es stoßweise dampfte. Dahinter, rechts und links, ein ausladendes Geweih. Ehe er richtig erschrecken konnte, stupste ihn die Schnauze noch einmal an. Aber obwohl sie bedrohlich groß wirkte, war der Stupser ganz sanft, als wollte das Tier fragen: »Alles okay bei dir, Mensch?« »Denn Lumi, spitz deine Schneehasenohren«, sagt Opa. Es war ein junger Elch, der vor August im Schnee stand. Sein Geweih war noch nicht ausgereift, die Sprossen noch rundlich und flaumig. Nichtsdestotrotz ragte er hoch vor ihm auf, der tiefe Schnee schien ihn kaum zu bekümmern. Und wieder stupste der Elch August an.
»Vielleicht hieß das, gib mir etwas ab«, ruft Lumi dazwischen.
»Das hat sich August auch gedacht«, bestätigt Opa. Mit vorsichtigen Bewegungen, um den Elch nicht zu verjagen, brach er ein Stück Brotrinde ab und hielt es seinem Besucher auf der flachen Hand hin. Der beugte sich herab, ein kurzes Kitzeln mit der Oberlippe an seiner Handfläche, und schon war die Rinde weg. Obwohl die Situation friedlich erscheint, macht sich Lumi Sorgen.
»Hatte August denn gar keine Angst?«, fragt sie. »So ein Elch ist doch riesig.«
»Na ja, sicher ein bisschen«, vermutet Opa. »Er wusste ja, dass diese starken Tiere gefährlich sein können.«
Aber in diesem Moment hatte er Vertrauen. Wenn der Elch ihm etwas hätte antun wollen, hätte er ihn längst umgestoßen und wäre über ihn hinweggetrampelt.
Doch das tat er nicht. Stattdessen teilten sie sich nun das Brot, das eigentlich für Forstmeister Heinrich bestimmt war.
»Das können wir auch machen«, strahlt Lumi Opa an und schneidet die letzte Scheibe Butterbrot in zwei gleich große Teile.
Im Elchgalopp zum Ziel. Lumi pickt ein paar Krümel vom Brettchen. Sie sieht die Nebelkrähe aus Opas Geschichte förmlich vor sich, wie sie die Brotstücke aus dem Schnee angelt. Inzwischen hatte sich sogar noch ein Elch zu ihr und August im verschneiten Wald dazu gesellt.
»Warte mal«, sagt Opa und verschwindet im Flur,
als ob Lumi jetzt irgendwo hingehen würde. Sie sitzt in dieser verrückten Geschichte über ihren Ur-Urgroßvater fest, wie ihre Eltern im verschneiten Schwarzwald, doch an die denkt sie gerade keine Sekunde lang. Vielmehr ist sie gespannt, ob Opa noch etwas aus seiner Sammlung holt. Und tatsächlich trägt er das Geweih herein, an dem sonst seine Hüte hängen.
»Ist das etwa von einem Elch?«, fragt Lumi ungläubig.
»Nein, das ist von einem Rentier aus Finnland.« Vorsichtig legt Opa das helle Geäst auf den Tisch.
Lumi streicht über die Geweihsprossen und testet die Enden.
»Ganz schön spitz, was?«, sagt Opa. »Ein Elchgeweih ist nicht so stark verzweigt wie dieses. Es ähnelt eher einer Schaufel.«
»Eine Schaufel könnte August im Schnee gut brauchen«, stellt Lumi fest.
»Stimmt, aber vorerst machen unsere drei eine Brotzeit zusammen«, setzt Opa die Geschichte fort. Abwechselnd nahm August ein Stück Brot für sich und gab eins dem Elch. Ab und zu warf er Brocken zur Krähe, die diese im Flug auffing. Die Fütterung seiner beiden Gefährten lenkte ihn eine Weile ab, und plötzlich merkte er, es hatte aufgehört zu schneien. Das war ein großer Fortschritt. Jetzt war die Sicht besser und allein war er auch nicht mehr. »Elch und Krähe, ich habe das Brot mit euch geteilt. Wollt ihr mir nicht helfen, zur Jagdhütte vom Forstmeister Heinrich zu kommen?«, fragte er laut. Er schaute erst dem Elch in die großen Augen und dann zur Nebelkrähe hinüber, die auf dem untersten Ast des nächsten Baumes saß.
»Kra, kra«, machte sie, und für August klang es wie »Ja, ja«.
Der Elch schaute ihn weiter an und wieder rief die Krähe, »Kra, kra!«
»Der Elch könnte vorgehen und den Weg freischaufeln«, überlegt Lumi laut.
»Kein schlechter Vorschlag«, sagt Opa, »doch es kam anders. Was dann geschah, Lumi, wirst du genauso wenig für wahr halten wie ich als Kind, als ich die Geschichte zum ersten Mal von meinem Großvater gehört habe.«
Opa macht eine bedeutungsvolle Pause. Lumi zappelt ungeduldig in den Sofakissen.
»Dann nämlich«, sagt er endlich, »senkte der Elch seinen Kopf so tief vor August, bis er ihn mit der Schnauze am Knie stupste.« Mein Großvater verstand sofort. Mit einer Hand hielt er sich am Geweih fest, mit der anderen Hand griff er in das längere, dichte Fell am Hals. Schnell schwang er sein rechtes Bein so hoch er konnte und kletterte auf den starken Elchrücken.
»Opa, das denkst du dir jetzt aus«, ruft Lumi entrüstet. Aber insgeheim ist sie ganz verzückt. Dass August auf diese Weise gerettet würde, hätte sie sich niemals träumen lassen.
»Tja«, sagt Opa, »ich gebe es genauso wieder, wie mein Großvater es mir damals erzählt hat. Ob du es glaubst oder nicht, August wurde das letzte Stück bis zur Jagdhütte von einem Elch getragen.«
»Und die Krähe?«, fragt Lumi. Sie ist sich sicher, dass der schlaue Vogel auch einen wichtigen Beitrag leisten würde.
»Die Nebelkrähe wies ihnen den Weg«, antwortet Opa. »Sie flog immer wieder voraus und kam zurück, bis die Jagdhütte zwischen den Baumstämmen auftauchte. Die letzten Meter verfiel der Elch sogar in einen Galopp. Dann blieb er so abrupt stehen, dass August sich nicht länger auf dem Rücken halten konnte, sondern abrutschte und in den Schnee plumpste. Aber er fiel weich und war vor allem erleichtert, dass er es mit Hilfe der beiden Tiere überhaupt hierher geschafft hatte. Er rappelte sich hoch, klopfte den Schnee von der Uniformjacke und setzte seine Schirmmütze wieder auf. In großer Dankbarkeit verneigte er sich in Richtung Elch, der eilig im Schneewald verschwand. Nicht so die Nebelkrähe, die blieb in seiner Nähe.
»Vielleicht hat sie auf eine Belohnung gehofft«, kichert Lumi, »als ob das Brot nicht schon genug war.«
»Wer weiß.« Nach wenigen Schritten stand August schließlich mit dem Eilbrief in der einen und dem kleinen Stück Brot, das noch übrig war, in der anderen Hand vor dem Forstmeister. Der schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
Dass der Landbriefträger überhaupt bei diesem Wetter Post austrug, damit hatte er nicht gerechnet. Eilbrief hin oder her.
Ohne Umschweife bat er August in die warme Hütte.
Ein Telefonklingeln im Flur unterbricht die Geschichte.
»Wer ruft denn jetzt an?«, murmelt Opa und beeilt sich, vom Sofa aufzustehen.
Lumi ist noch gar nicht wieder aufgetaucht aus der Schneeverwirbelung mit August, Elch und Krähe. Da hält Opa ihr den Telefonhörer hin. Sie hört Mamas Stimme, die sagt, dass die Bahnstrecke inzwischen geräumt ist und sie den ersten Zug morgen früh nehmen. Dann fragt Mama, ob bei ihnen alles okay ist. »Ja, Opa und ich haben es trocken, warm und lecker«, sagt Lumi verträumt. »Dass wir jetzt miteinander sprechen können, obwohl ihr so weit weg und eingeschneit seid, ist toll. Dieser Fernsprechapparat ist wirklich eine erstaunliche Erfindung, oder?«
Mama lacht und sagt, sie meldet sich vor dem Schlafengehen nochmal.
Als sie aufgelegt haben, wedelt Lumi mit der Krähenfeder und schaut Opa erwartungsvoll an.
»Was ist damit, mein Schneehase?«, fragt er.
»Jetzt sag schon, was stand in dem Eilbrief?«
Opa zupft sich verlegen am Ohrläppchen. »Stimmt, das Ende der Geschichte fehlt ja noch. Als mein Großvater seine nasse Uniformjacke ausgezogen hatte und am Kamin saß, öffnete der Forstmeister den Umschlag und las vor. Fernsprechverbindung geplant, Trasse durch Wald notwendig, lange Baumstämme für Kabel angefordert. Darunter ein Stempel vom Haupttelegrafenamt der Postdirektion Berlin und eine unleserliche Unterschrift. Die beiden Männer staunten nicht schlecht. Das Telefon würde in diese abgelegene Gegend des Landes kommen.
»Dann war das wohl der letzte Eilbrief, den August durch den Schnee tragen musste«, kombiniert Lumi scharfsinnig und schüttelt die Schneekugel, sodass die Dampflok noch einmal von tanzenden Flocken verhüllt wird.
»Vermutlich«, meint Opa. An diesem Tag war es allerdings zu spät für den Heimweg nach Waldhausen und Heinrich richtete ein einfaches Nachtlager für August her. Opa greift zum Geweih, um es wegzuräumen, und fragt,
Ahnst du, was sie nun taten?
Jedenfalls nicht Fernsehen, das gab es ja noch nicht, sagt Lumi. Vielleicht haben sie Karten gespielt.
Gute Idee, auch für uns beide. Doch vorher haben sie gegessen, und zwar das gleiche wie wir jetzt, eine warme Kartoffelsuppe. Mit dem Unterschied, dass wir mehr Brot übrig haben.
Lumi muss grinsen. Bei Opa gibt es immer Kartoffelsuppe, egal bei welchem Wetter. Und tolle Geschichten. Sie fragt sich, ob sie so leben könnte wie ihr Ururgroßvater vor über 100 Jahren. Sollte sie es einmal ausprobieren?
Ein Tag ohne Strom, Telefon und Reißverschluss. Hauptsache, sie ist dann nicht mitten im Schneegestöber.
Hörtet Im Schneegestöber von Amelie Seuker, gelesen von Bernhard Schütz.
Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.